Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Königebuch, Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Ich denke, dass den meisten unter uns die Geschichte von Naaman, dem aramäischen Hauptmann, nicht unbekannt ist. Es ist eine bewegende Geschichte. Dieser angesehene, erfolgreiche Mann hatte sicher alles, was das menschliche Herz begehrt. Er war, wie es hier heißt, ein Mann, der seinem Herrn, dem aramäischen König, wertgeachtet war. Er wurde von ihm sehr geschätzt. Und er war ein gewaltiger Mann, das heißt ein sehr angesehener Mann. Dieser Mann hätte rundum glücklich und zufrieden sein können, wenn es da nicht etwas gegeben hätte, was einen großen Schatten auf sein Leben warf. Er war an einer bestimmten Art von Aussatz erkrankt, aber er war aussätzig, so heißt es hier. So ist das ja auch im Leben der meisten Menschen, dass sie auch da, wo es verhältnismäßig gut geht in ihrem Leben, wo sie glückliche Umstände genießen dürfen, es immer irgendetwas gibt, was ihnen Not bereitet, was für sie leidvoll ist und was sie gerne loswerden möchten. Es gibt wohl kaum einen Menschen in dieser Welt, der in dem Sinne rundum glücklich ist, dass es nichts gäbe, was er nicht geändert haben möchte oder was er sich nicht gerne noch wünscht. So hatte Naaman alles, was er brauchte, aber er war eben aussätzig. Und der Aussatz schloss ihn aus der Gesellschaft. Er machte ihn einsam, er machte ihn trotz all seiner Erfolge sehr unglücklich. Aussatz ist in der Bibel auch ein Bild für die Sünde des menschlichen Herzens. Und wir alle wissen, dass das das eigentliche Problem ist im Leben eines Menschen. Er mag wohl bestimmten unglücklichen Umständen entkommen können, aber sich selbst kann er nicht entkommen. Der Mensch nimmt sich selbst immer wieder mit und damit eben auch seine sündige Natur, und das ist das eigentliche Problem in seinem Leben. Es sind also niemals die Umstände, mit denen wir es zu tun haben. Es sind niemals Menschen, mit denen wir es zu tun haben, die unser Problem sind, auch gesellschaftliche Entwicklungen, politische Entwicklungen, sondern es ist immer letztlich das menschliche Herz. Das sündige menschliche Herz, und das ist unser großes Problem. Über dem Leben Naamans stand allerdings auch ein göttliches Aber. Ein Aber der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes. Und das lesen wir in dieser Geschichte. Davon spricht der Apostel Paulus dann später in einem seiner Briefe an die Gemeinde zu Ephesus, an die Gläubigen zu Ephesus. Aber Gott hat uns in seiner großen Barmherzigkeit und Liebe auferweckt, geistlich auferweckt, die wir in Sünden und Übertretungen tot waren. Das ist also das Aber Gottes in unserem Leben. Das war auch das Aber Gottes im Leben eines Naaman, Gott heilte ihn nicht nur von seinem körperlichen Aussatz, sondern er durfte auch die Erkenntnis seines Heils in dem Gott Israels gewinnen. Gott gebrauchte verschiedene Menschen, um ihn zu diesem Heil zu führen. Es waren verschiedene Menschen daran beteiligt, dass Naaman gesund wurde. Natürlich der Prophet Elisa, dann aber auch die Knechte Naamans, sie spielten eine große Rolle hier. Seine Frau, die ihm die Worte ihrer Magd weitersagte, und die Magd selbst, durch die der Stein ins Rollen kam. Und um dieses junge Mädchen soll es uns heute Morgen zu tun sein, um aufzuzeigen, von welcher Art die Werkzeuge sind, die Gott dazu gebrauchen will, um anderen Menschen den Weg zum ewigen Heil zu unserem Herrn Jesus Christus zu zeigen. Es war die Zeit, in der der Prophet Elisa in Israel wirkte, eine Zeit, in der die Aramäer auf ihren Raubzügen immer wieder nach Israel einfielen und verheerenden Schaden anrichteten. Bei solch einer Gelegenheit nahmen sie auch dieses Mädchen aus Israel mit nach Aram. Und dort musste sie nun als Sklavin im Hause des Naaman dienen. Und ausgerechnet dieses einfache Mädchen aus Israel wurde diesem aramäischen Hauptmann zum Heil. Gottes Wege sind immer wieder wunderbar und oftmals sehr seltsam. Gott gebraucht einfache Leute, um anderen den Weg des Heils aufzuzeigen. Das gilt auch für unsere Zeit. Als der Herr Jesus Christus seine Jünger, seine Apostel um sich scharte, da ging er nicht an den Königshof, um dort besonders gebildete Leute, junge Leute herauszurufen in die Nachfolge, sondern er wandte sich an ganz schlichte, einfache Leute, an Fischer, die nicht viel gelernt hatten, wohl ihren Beruf, aber ansonsten nicht gebildet waren. Und das sagten ja dann später auch die Oberen in Israel. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Es sind einfache Leute, es sind ungelehrte Leute und doch reden sie mit einem großen Freimut von diesem Jesus, den wir gekreuzigt haben und der ihrer Meinung nach auferstanden soll. Also sie machten Eindruck durch das Werk Gottes an ihrer Seele, durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht durch das, was sie gelernt hatten, was sie studiert hatten oder dergleichen mehr. Das ist immer wieder Gottes Werk gewesen im Laufe der Kirchengeschichte. Er hat sich ganz, ganz schlichte, einfache Leute herausgeholt. Es gab auch Ausnahmen, das ist klar, aber in der Regel einfache, schlichte Leute, um sie für andere zum Segen zu setzen, damit sie ein Zeugnis sein sollten von dem Herrn Jesus Christus. Und ich denke, das kann uns ja auch ermutigen, auch heute Morgen, die wir hier zusammen sind, die wir ja gerne anderen den Weg zum Herrn Jesus aufzeigen wollen. Gott kann uns gebrauchen, er will uns gebrauchen. Auch wenn wir noch so schwach sind in uns selbst, vielleicht auch manchmal denken, naja, was soll Gott mit mir anfangen, ich habe nicht viel gelernt, ich kann nicht viel, aber Gott will dich gebrauchen. Und das macht die Geschichte von diesem Mädchen hier im Hause des Hauptmanns Naaman deutlich. Das ist ein großer Trost und eine große Ermutigung. Es ist eigentlich nicht viel, was wir über dieses Mädchen erfahren. Wir erfahren nichts über ihr Zuhause. Wir wissen natürlich, sie stammte aus Israel, aber wir erfahren nichts über ihre Eltern. Auch nicht, aus welchen Verhältnissen sie stammte. Das Einzige, was wir aus ihrer Lebensgeschichte wissen, das wird uns hier in Vers 2 mitgeteilt. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Wie viel Leid und Tränen in diesem einzigen Satz stecken, das lässt sich nur erahnen. Herausgerissen aus ihrer vertrauten Umgebung, ihrem Elternhaus, weg von ihren Verwandten und Freunden, weg aus ihrem geliebten Heimatland, musste sie nun in einem fremden, den Israeliten verhassten Land, in einem fremden Hause als Sklavin dienen. hatte sie nicht allen Grund dazu, an der Liebe Gottes zu zweifeln und in ihrem Herzen bitter zu sein? Es gibt ja viele Menschen, die in ihrem Leben gescheitert sind. Gescheitert an der Bitterkeit ihres Herzens, an irgendwelchen notvollen Erfahrungen, die sie gemacht haben in der Vergangenheit. Und sie kommen und kommen nicht darüber hinweg. Sie bleiben einfach an irgendwelchen unbewältigten Erfahrungen in der Vergangenheit hängen. Das ist eine große Not. Sind darüber bitter geworden, verhärtet auch im Herzen. Und so hätte es diesem Mädchen doch auch ergehen können. Das war ja nun kein leichter Weg, den Gott sie führte. Aber wie wir gleich sehen werden, hatte sie wohl diese schwere Wegführung gut verkraftet und konnte somit ein Zeugnis sein für andere. Eine Segensträgerin Gottes. Bitterkeit ist immer eine große Not, hat auch oftmals etwas zu tun mit Unversöhnlichkeit. Man ist verletzt worden, man ist vielleicht zutiefst verletzt worden und hat das nicht verkraftet, hat das nicht verwunden. Und diese Wunden brechen immer wieder auf im Herzen. Wir kennen das ja auch in bestimmten Gelegenheiten und Situationen, können solche Wunden dann wieder aufbrechen. Man hat nicht vergeben, man hat nicht gründlich genug vergeben. Und die Bitterkeit steigt immer wieder hoch im Herzen. Wie viele Menschen gibt es, die an dieser Stelle gescheitert sind? Auch Gotteskinder. Gotteskinder, die zum Dienst im Reiche Gottes untauglich geworden sind, weil sie bittere Erfahrungen, Mara-Stationen, um es mit dem Alten Testament auszudrücken, Mara-Stationen, nicht verkraftet haben. Ruth Pixen, eine China-Missionarin, erzählt ein Beispiel von einer Chinesin. Eine Chinesin, so schreibt sie, kam zu mir und fragte mich, warum sie ihre Mutter, eine eifrige Buddhistin, nicht für Christus gewinnen könne. Sie hatte jahrelang für sie gebetet, aber ihr Herz wurde immer härter. Als ich ihr Gesicht beobachtete, sah ich Linien darin, die Härte und Widerstand in ihrem eigenen Herzen anzeigten. Als ich leise tastete, kam ein Strom von Tränen und Worten hervor. Gott ist unfreundlich. Er behandelt mich nicht gerecht. Andere Mütter können ihre Kinder behalten, aber ich habe 5 Kinder verloren. Einen nach dem anderen, der letzte, mein jüngster, starb vor einem Monat. Gott ist unfreundlich. Einen Augenblick weinten wir zusammen und dann sprachen wir über die Liebe Gottes. Diese Liebe hatte die 5 Knaben gegeben. Gewiss war es auch Liebe, die sie wieder zurück nach Hause zu ihm selbst genommen hatte. Langsam spannten sich die Wurzeln des Glaubens in dieser kleinen Frau über den Felsblock des Kummers und gingen tief, tief hinunter in die ewige Tatsache der Liebe Gottes. Dann kam Friede und Freude in ihr Herz. Am nächsten Tag kam die alte Mutter, um sie zu besuchen. »Was ist mit dir geschehen?« rief sie. »Ich sah dein Gesicht niemals so wie heute.« Dann erzählte ihr die Tochter von der Auflehnung gegen Gott, aber dass es nun vorüber sei. Von jenem Tag an war die Mutter willig, das Evangelium zu hören, und nach einigen Wochen kam sie zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ich denke, dass dieses Mädchen, das von Gott einen so schweren Weg geführt wurde, den Glauben an die Liebe Gottes nicht verloren hat. Wenn sie bitter gewesen wäre in ihrem Herzen, hätte sie nicht solch ein Segen sein können im Hause des Naaman. Wollen wir uns das noch einmal zu Herzen nehmen? Wenn wir bittere Wurzeln in unserem Herzen dulden, wenn wir uns davon nicht befreien lassen, durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, ist ja die einzige Chance, die wir haben. Wir werden ja selbst gar nicht damit fertig, ja? Aber wir haben die große Möglichkeit, als Christen zum Herrn Jesus zu kommen, ihm unsere Bitterkeit zu bekennen und zu sagen, Herr, ich werde damit nicht fertig, aber du bist längst am Kreuz damit fertig geworden. Ich will dir vertrauen, dass du dein Werk an meiner Seele tust. Wenn das nicht geschieht in unserem Leben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Segen Gottes blockiert ist, wenn der Heilige Geist betrübt ist. Was wir also brauchen, unbedingt brauchen, auf all unseren Wegen, ist ein Ja, auch zu schweren Wegführungen. Dass wir sagen können, Herr, dieses Ja habe ich nicht von mir, aber du willst es in mir wirken, im Namen Jesu will ich einverstanden sein mit den Wegen, die du mich geführt hast und auch im Augenblick führst. Das ist von allergrößter Wichtigkeit und Bedeutung für unser Glaubensleben. Wo das nicht geschieht, können wir beten, können wir Zeugnis geben, aber es wird sich nicht viel bewegen. Der Geist Gottes ist betrübt. Es gibt immer wieder wunderbare Beispiele dafür, dass Menschen die Wege Gottes für sich bejaht haben. Ich denke an ein kleines Mädchen, das von einem gottlosen Mann gefragt wurde, ein Mädchen, das taubstumm war, das von einem gottlosen Mann gefragt wurde, ja, warum lässt Gott das dann in deinem Leben zu? Und das dann auf eine Tafel schrieb, die Worte unseres Herrn Jesus, ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Wenn ein Mensch dahin kommt, dass er das sagen kann, unter schwierigsten Umständen, ja, Vater, also war es wohlgefällig vor dir. Ich kann es nicht verstehen, aber ich glaube dir, ich vertraue dir auch weiterhin. Dann ist Entscheidendes geschehen im Leben eines solchen Menschen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Mädchen schon in Israel ein Zeugnis für Gott sein wollte, aber so hatte sie sich das nicht vorgestellt. Den Weg Gottes, den Segensweg Gottes hatte sie sich ganz sicher anders vorgestellt. Aber nun befand sie sich in der Fremde, im Ausland, war einsam und verlassen, fern von der Heimat und hat doch dazu ein Ja gefunden und dem Gott Israels den Glauben und die Nachfolge nicht aufgekündigt. Ich denke, das ist ein großes Geschenk, wenn Gott das gibt im Leben eines Menschen. Dann ist das entscheidende Problem gelöst. Wir können sonst machen, tun und lassen, was wir wollen. Dann ist das entscheidende Problem gelöst. Dann mag es auch sonst noch Probleme geben. Aber dann ist der Knoten geplatzt im Herzen eines Menschen. Dahin soll es nach dem Willen Gottes kommen. Es gibt im Grunde genommen nur einen Grund für die Not, die du im Augenblick in deinem Leben hast. Nur einen einzigen Grund. Und das ist die Liebe Gottes, wie wir es auch schon gehört haben. Gott gibt in seiner Liebe, aber Gott nimmt auch in seiner Liebe. Und wir haben es am vergangenen Sonntag noch einmal gehört, den Blick auf Abraham. Abraham musste es lernen, loszulassen. Und wir müssen es auch lernen, loszulassen. Manchmal werden wir dazu gezwungen, loszulassen. Manchmal lassen wir auch freiwillig los. Aber irgendwie muss es dahin kommen in unserem Leben, dass das Ziel Gottes, das er verfolgt, dass er uns ein und alles wird in seiner Gnade, in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Größe, in seiner Macht und Herrlichkeit. Gott will dir alles sein. Ich habe in diesen Tagen etwas entdeckt. Ich stieß zufällig darauf, was ich im Jahre 81 einmal in ein Heft geschrieben habe. Da ging es um Aussagen, die Eva von Thiele Winkler einmal gemacht hat, im Blick auf ihr Leben, im Blick auf den Sinn unseres Daseins, die Verherrlichung Gottes, in allen Dingen der Wille Gottes und dergleichen mehr. Und dann habe ich darunter geschrieben, dass das auch mein Wille sein soll. Das war mir ganz, ganz ernst. Und wenn ich jetzt mein Leben überschaue, wenn ich zurückschaue auf die 30 oder 31 Jahre, dann muss ich sagen, es war Gottes Werk, darauf hinzuarbeiten, dass das, wofür ich mich damals entschieden habe, auch Realität wird, geistliche Realität, mehr und mehr. Das heißt, er hat mir innerlich und manchmal auch äußerlich eins nach dem anderen genommen, damit er für mich ein und alles wurde. Und er ist immer noch dabei, dieses Werk zu tun. Es sollte dahin kommen, wie Asaf es gesagt hat im Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn du irgendwann einmal diese Entscheidung getroffen hast, dann nimmt Gott dich an dieser Stelle ernst und er arbeitet darauf hin. Und dann mag es manches geben in deinem Leben, was du im Augenblick oder in der Vergangenheit auch nicht verstehen konntest oder nicht verstehst. Und was du rein menschlich gesehen als Niederlagen und als wertlos bezeichnen würdest, und doch sind es verborgene Segenswege Gottes in deinem Leben. Er hat sein Ziel, er tut sein Werk an deiner Seele, ganz gewiss. Er nimmt dich ernst darin. Also das sehen wir hier bei diesem Mädchen. Sie hätte keine Segensträgerin sein können in dieser Weise, wenn sie nicht ein Ja gefunden hätte durch Gottes Gnade zu den Wegen, die Gott sie geführt hatte. Die Wege Gottes, so hat jemand gesagt, muss man hebräisch lesen, von hinten nach vorne. Wir verstehen sie nicht immer im Augenblick, aber es sind Wege der Liebe und der Barmherzigkeit und der Gnade. Und am Ende werden wir sagen können, Gott hat alles wohlgemacht. Gott hat alles wohlgemacht in unserem Leben. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Schauen wir nach Golgatha, dann wissen wir, dass Gott uns lieb hat. Das Zweite, das wir hier erkennen dürfen in diesem kurzen Abschnitt, ist, dass dieses Mädchen daran glaubte, dass Gott auch die Feinde, auch die Ausländer liebte. Sonst hätte sie nicht sagen können, ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. In diesem Ach liegt doch ein Herz voller Liebe zu ihrem Herrn, zu diesem Hauptmann Naaman. Auch ein Beweis dafür, dass sie keine Bitterkeit hatte in ihrem Herzen und dass sie nun ihrem Feind, das war ja ihr Feind, das war ein Feind Israels, dass sie ihm Gutes wünschte, dass sie ihm Heilung wünschte von seinem Aussatz, das ist doch ein fast noch größeres Wunder als das, was ich gerade erwähnt habe. Es ist eins, ein Ja zu sagen zu den Wegen Gottes, und es ist etwas, was noch mehr bedeutet, möchte man sagen, dass man denen Gutes wünscht, die mit dafür verantwortlich sind, dass man so schwere Wege geführt worden ist. Das ist eine besondere Gnade, die Gott schenken will und die Gott auch geschenkt hat im Leben dieses Mädchens. Sein großes Wunder. Bedenken wir, mit welch einer Zurückhaltung, ja oft Verachtung, bis hin zum tödlichen Hass die Israeliten, die Nichtjuden gegenüberstanden. Sicherlich kann man diese Haltung nicht verallgemeinern, aber selbst der Prophet Jona hatte Probleme mit den Ausländern, mit den Feinden Israels. Es befand sich ein tiefer Graben zwischen dem auserwählten Volk Gottes, das auf diese Wahl sehr stolz war, und den Nationen. Als Jesus seine Landsleute in Nazareth damals erinnerte, dass Gott sich vor langer Zeit einer ausländischen Witwe und dem ausländischen Hauptmann Naaman in Gnaden zugewandt hatte, da wollten sie ihn einen Berg hinunterstoßen. Als Paulus später seine Verteidigungsrede vor den Juden hielt, hörten sie ihm zu bis zu den Worten, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Da war der Ofen aus. Da riefen sie hinweg mit diesem von der Erde. Er darf nicht länger leben. Sie hätten ihn am liebsten sofort umgebracht. Und das ist ein großes Wunder, dass dieses Mädchen dem Angehörigen eines fremden Volkes, das Israel feindlich gegenüberstand, Gutes wünschte, Heilung wünschte. Wie viel Blut hatte Naaman in Israel vergossen? Und war er nicht auch entscheidend mitverantwortlich für den Weg, den dieses Mädchen gehen musste? Welch eine Erkenntnis Gottes hatte sie. Sie ging also davon aus, dass Gott auch die Heidenvölker, die Nationen, die Angehörigen der Nationen liebte. Eine wunderbare Erkenntnis Gottes, die dieses einfache, schlichte Mädchen hatte. Während viele in Israel davon ausgingen, Gott liebt nur Israel. Und wie ich bereits sagte, ist das immer wieder das Problem gewesen, auch der Juden zur Zeit Jesu. Sie waren stolz und eingebildet im Blick auf ihre Auswahl. Sie waren das auserwählte Volk Gottes, ohne Zweifel. Sie waren stolz darauf geworden, eingebildet und verachteten die Menschen aus den Nationen. Und dieses Mädchen hatte einen Blick für den Heilsplan Gottes, dass Gott schon immer von Ewigkeit her nicht nur sein Volk Israel im Blickfeld hatte, sondern eben auch die Nationen, die er durch dieses Volk segnen wollte. Und das geschah hier durch dieses Mädchen. Das ist eine wunderbare Geschichte, die uns hier berichtet wird. Wir haben ja auch manchmal unsere Probleme mit den Ausländern. Das kann sich dazu entwickeln, dass man eine gewisse Aversion bekommt. Wir sehen auch die Probleme, die damit verbunden sind, dass unser Land überschwemmt wird und überfremdet wird auch von Ausländern. Sie bringen ihre Religionen mit, ihr fremdes Gedankengut. Und wir haben hier in unserem deutschen Volk nicht die geistliche, die christliche Substanz, um ihnen in irgendeiner Weise etwas dagegen setzen zu können, beziehungsweise um sie zu gewinnen zu können für den christlichen Glauben. Diese Kraft haben wir nicht, die ist uns verloren gegangen. Und somit sehen wir auch ein gewisses Gericht Gottes über unser Volk, das eben durch die fremden Religionen über uns kommt. Und da kann sich schon eine gewisse Abwehrhaltung in unseren Herzen entwickeln, den Fremden, den Ausländern gegenüber. Wir wollen da nicht von Ausländerhass sprechen, aber eine gewisse Aversion, ein gewisser Widerwille gegen die vielen Ausländer. Und da müssen wir uns korrigieren lassen. Gott liebt diese Menschen. Der Herr Jesus lebte zu einer Zeit, da das Volk Israel litt unter der Fremdherrschaft der Römer. Aber der Herr Jesus hat keine Politik gemacht. Er hat deshalb die Römer nicht gehasst, sondern er hat sie genauso geliebt wie sein Volk Israel. Und wir lesen das in den Evangelien, dass er immer wieder auch aus den Nationen menschenreich gesegnet hat. Und das gilt ja bis in unsere Zeit hinein. Das Evangelium kam auch zu den Nationen. Wir müssen uns also vom Herrn Jesus da leiten lassen. Wir sind Menschen aus einer anderen Welt. Wir gehören zum Reich Gottes, sind von oben geboren. Und wir sind nicht in erster Linie Deutsche oder wer auch immer, sondern wir sind in erster Linie Gotteskinder. Und es ist unser Ziel und unser Wunsch, dass Menschen aus allen Nationen, aus den Juden und aus den Heidenvölkern, aus den Nichtjuden, zum lebendigen Glauben an Christus kommen. Und dass sie errettet werden durch die Vergebung ihrer Sünden. Das ist das Entscheidende. Und das ist auch wichtig jetzt in unserer inneren Einstellung im Blick auf den Nahostkonflikt. Weil wir beten darum, dass der Herr seine Hand schützend hält über sein Volk Israel. Darum beten wir. Niemand kann dieses Volk auslöschen. Es hat die Verheißungen Gottes, auch im Blick auf das Land. Wir beten darum, aber wir beten auch für die Palästinenser. Wir beten auch für die verblendeten Palästinenser, für die verblendeten Israeliten und für die verblendeten Palästinenser, die Jesus nicht kennen. Das ist das Entscheidende. Es kommt darauf an, dass sie zum Glauben an Christus finden und ewiges Heil empfangen durch das, was Jesus für sie am Kreuz getan hat. Und er starb nicht nur für die Juden, sondern er starb auch für die Palästinenser. Deshalb brauchen wir als Gemeinde Jesu den richtigen Blick und die richtige innere Einstellung in dieser Situation. Das können wir lernen hier aus diesem Geschehen, dieses Mädchen hatte den richtigen Blick für den Willen Gottes, für den Ratschluss Gottes, nicht nur für das Volk Israel, sondern eben auch für die Nationen, für die Menschen, die zu den Nationen zählen. Also geht es darum, auch die Ausländer lieb zu haben, wie es schon im Alten Testament heißt. Sehr erstaunlich, dass es so heißt im Alten Testament, dass wir die Ausländer lieb haben sollen. Was nicht bedeutet, dass wir ihre Religionen akzeptieren. Wir müssen sie wohl dulden und tolerieren. Es gibt keinen christlichen Staat oder dergleichen, den gibt es einfach nicht, ja. In einer guten christlichen Weise wollen wir sie respektieren, aber wir wollen ihr Gedankengut nicht übernehmen, das ist klar. Wir wollen sie für Christus gewinnen, das ist unser Ziel. Wir wollen sie lieb haben, darum geht es. Das, was wir ebenfalls noch lernen können, und damit komme ich dann langsam zum Schluss, von diesem Mädchen ist, dass sie einen großen Glauben hatte an die Allmacht Gottes. Es ist ganz erstaunlich, wie sie sich hier äußert. In Vers 3 lesen wir das. Ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria, der könnte ihn, und nun heißt es hier nicht, vielleicht, der könnte ihn vielleicht von seinem Aussatz befreien, sondern der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Sie ist also absolut gewiss, wenn Naaman sich nach Israel begeben würde zu dem Propheten Elisa, der würde ihn ganz gewiss von seinem Aussatz befreien. Sie hatte Gewissheit darüber. Sie glaubte an die Allmacht Gottes. Und das war ja keine Kleinigkeit, dieser Aussatz. War offenbar so unheilbar, dass der König Israels, als ein Bote zu ihm kam, mit der Bitte doch, diesen Naaman zu heilen, seine Kleider zerriss. Ich lese uns das einmal in den Versen 6 folgende. Und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Dieser König ist also ganz, ganz hilflos in dieser Situation, weil er weiß, es wird hier von mir etwas erwartet, was menschlich gesehen unmöglich ist. Kommt aber offensichtlich auch nicht auf den Gedanken, diesen Mann an Elisa zu verweisen. Aber dieses Mädchen glaubte, dass der Gott Israels in der Lage war, Naaman zu heilen. Und die Frage ist, ob wir den Glauben haben, dass Gott auch in unserer Zeit noch Menschen aus dem geistlichen Tode zum Leben erwecken kann, will und kann. Und wenn wir darum beten, dass noch Menschen zur Umkehr kommen, dann beten wir ja um etwas, was menschlich gesehen unmöglich ist. Es ist unmöglich, dass ein Sünder von sich aus zum Glauben an Christus findet, dass ein Mensch von sich aus dem geistlichen Tode zum geistlichen Leben kommt. Das ist unmöglich. Aber was beim Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Gott will dieses Wunder tun. Es ist die Frage, ob wir das glauben. Wir beten darum, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen, dass Menschen errettet werden. Glauben wir auch, dass Gott unsere Gebete erhört? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Von Spurgeon wird folgende Geschichte erzählt. Er begegnete einem Studenten, der zu ihm sagte, er habe nun mehrere Monate lang gepredigt und er glaube nicht, dass es eine einzige Bekehrung gegeben habe. Das war damals Erweckungszeit, ja? Ich werde gleich noch etwas dazu sagen. Er glaube nicht, dass es eine einzige Bekehrung gegeben habe. Darauf fragte ihn Spurgeon, erwarten Sie denn, dass der Herr Sie segnen und Seelen erretten wird, jedes Mal, wenn Sie Ihren Mund auftun? Nein, erwiderte der Student. Nun wohl, meinte Spurgeon, wenn Sie das selbst nicht glauben, wie soll der Herr Ihnen solchen Segen geben? Das heißt also, er macht es abhängig vom Glauben. Und das ist in der Tat so. Gott ist zwar souverän, er kann tun, was er will. Aber wir sehen das in den Evangelien, dass der Herr Jesus das, was er tat, immer auch an den Glauben gebunden hat, den die Menschen hatten, beziehungsweise, wenn er nicht viel tat, wie in Nazareth, an ihren Unglauben. Er tat da selbst nicht viele Zeichen und Wunder um ihres Unglaubens willen. Wenn wir also nicht glauben, dass Gott auch heute noch die Macht hat, durch sein Wort, und zwar allein durch sein Wort, Menschen aus dem geistlichen Tode herauszuholen, dann wird Gott es nicht tun. Gottes Wirken ist nicht unabhängig von seiner Gemeinde. Gott wirkt nicht unabhängig von dem Glauben, den er natürlich auch in uns wirkt, aber den wir haben sollten, durch seine Gnade. Wenn irgendetwas geschieht zur Ehre Gottes, dann in der Regel dadurch, dass Gott zunächst einmal in der Gemeinde seine Wünsche klar macht und seinen Willen offenbart und die Gemeinde fängt an, im Glauben darum zu beten, dass Gott das tut, was er tun will. Das ist die Frage, wie steht das da mit unserem Glauben? Haben wir diesen Glauben, dass unsere Lieben, für die wir beten, die noch nicht errettet sind, durch Gottes Gnade errettet werden? Können wir es so machen, wie Georg Müller das getan hat, dass er immer schon auch gedankt hat dafür, dass Gott seine Gebete erhört hat im Himmel? So wird es euch werden auf Erden. Ist das so? Haben wir Glauben? Wenn wir keinen Glauben haben, woran liegt das? Gibt es vielleicht Hindernisse? Wir denken noch einmal an das Problem der Bitterkeit. Ich kann keinen Glauben haben, dass Gott meine Gebete erhört, wenn ich bitter bin in meinem Herzen. Wie soll ich Glauben haben, wenn der Heilige Geist betrübt ist? Oder wenn ich sonst ganz bewusst im Ungehorsam lebe. Ich spreche von einem bewussten Ungehorsam. Wie kann Gott meine Gebete erhören? Du magst sagen, natürlich, Gott kann alles, ja? Gott ist größer auch als der Unglaube eines Menschen. Das stimmt. Und Gott erhört manchmal auch die Gebete derer, die gar nicht zu ihm gehören. Die im Grunde genommen nichts von ihm wissen wollen, aber in der Not ihn anrufen. Gott ist barmherziger, ist immer größer als unsere Vorstellung. Aber das ist nicht das Normale. Wir müssen in den normalen Linien der Heiligen Schrift wandeln lernen. Und da gehört eben dazu, dass Gott unseren Glauben ehrt durch das, was er tut. Und dass wir im Glauben beten sollten um die Errettung von Menschen. Um noch einmal die Situation zurückzukommen, in der Spurgeon damals lebte, das war Erweckungszeit. Das war eine Zeit geistlichen Aufbruches. Tausende von Menschen kamen da zum Glauben. Ja, wenn da am Wochenende 40 Menschen getauft wurden, weil sie zum Glauben gekommen waren, dann waren das in der Regel wenige. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir leben nicht in einer solchen Zeit. Und ich dachte an einen alten Bruder, der zu uns jüngeren Brüdern damals sagte, vor vielen Jahren, er ist inzwischen schon beim Herrn, das war der Bruder Steinwender, dass er sagte, ich beneide die jüngeren Brüder nicht. Wir haben das noch erleben dürfen, dass jeden Sonntag mindestens ein Mensch zum Glauben an Christus kam. Das haben wir noch erleben dürfen. Das geschieht heute kaum oder gar nicht mehr, zumindest nicht hier bei uns. Vielleicht in China, in Asien, irgendwo, in Afrika oder in Osteuropa. Aber wir haben im Augenblick hier keine Erweckungssituation. Ich wurde erinnert an den segensreichen Dienst von Uwe Martin Schmidt in der Slowakei. Zuvor war er tätig in Brühl, in der Stadtmission in Brühl. War es keine segensreiche Tätigkeit in Brühl? Da kamen nicht Scharen von Menschen zum Glauben. War das keine segensreiche Tätigkeit dort? Doch. Er hat auch dort im Segen gewirkt, aber die Türen hier waren zu. Und es war ihm klar, dass auch in der Slowakei mehr und mehr die Türen zugehen würden. Aber er hat in einem gewissen Zeitraum, das war der Kairos Gottes, das war die Stunde Gottes, hat er in wunderbarer Weise als ein Werkzeug Gottes wirken dürfen und hat erleben dürfen, dass viele Menschen zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind. Er hatte auch den Glauben. Das ging Hand in Hand miteinander. Da war die Stunde Gottes da, da war Erweckungszeit in der Slowakei und da war ein Mann, der glaubte. und er dann etwas tat, er das Evangelium verkündigte. Und Menschen kamen zum lebendigen Glauben. Das also, was er so in dieser Weise in Brühl in der Stadtmission nicht erlebt hatte. Das heißt also, wir wollen nicht verzagen, nicht mutlos werden, wenn hier nicht Scharen von Menschen oder jeden Sonntag einer oder einmal im Jahr einer zum Glauben an Christus kommt. Aber wir wollen weiter glauben. Weiter glauben, dass Gott zu seiner Zeit dieses Werk tut. Dass Menschen, für die wir beten, zum lebendigen Glauben an Christus kommen. Diesen Glauben hatte dieses Mädchen, dass Gott diesen Naaman heilen könnte und heilen würde von seinem Aussatz. Und im Innersten wird sie darum gefleht haben, dass er nicht nur von seinem leiblichen Aussatz geheilt würde. Davon können wir ausgehen. Sondern dass er den lebendigen Gott, den Gott Israels, kennenlernen würde. Und das geschah ja dann auch. Der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Sie hatte Glauben. So wollen wir Gott darum bitten, dass er auch aus uns brauchbare Werkzeuge zum Bau seines Reiches macht. Indem wir uns die Gnade schenken lassen, zu den schweren Wegen Gottes in unserem Leben ein Ja zu finden. Es sind Wege seiner Liebe, auf denen wir anderen zum Segen werden dürfen. Hätte Gott das nicht zugelassen und nicht so geführt mit diesem Mädchen, nein, man hätte wahrscheinlich niemals etwas von dem Gott Israels in dieser Weise erfahren. Sie hatte ein Ja zu den Wegen Gottes. Es waren Segenswege. Und wir wollen die Menschen lieben und im Glauben damit rechnen, dass Gott noch Wunder seiner Gnade wirkt, auch in unserer Zeit, in der wir keine Erweckung haben hier bei uns, sondern eine Zeit des Abfalls. Das Wort vom Kreuz, von der Versöhnung mit Gott durch das Blut Jesu, ist auch heute noch der entscheidende Magnet, durch den Menschen zu Jesus gezogen werden. Damit wollen wir rechnen, dass sein Wort auch heute noch dieselbe Kraft hat. Amen.